Ja, ihr Lieben, es gibt Dinge, die uns bedrücken. Es gibt Dinge, die uns belasten. Es gibt Dinge, die wir nicht verstehen. Und in der Pressemitteilung vor wenigen Wochen, da hieß es, dass im letzten Sommer, also erst vor wenigen Wochen gefühlt, der Krankenstand in Deutschland so hoch war wie noch nie zuvor. Und das, obwohl im letzten Sommer die Sommergrippewelle, die manchmal kommt, ausgefallen ist. Und trotzdem waren so viele im letzten Sommer krank in Deutschland wie nie zuvor. Zu den Ursachen hieß es im Sommer, die Nachwirkung der Pandemie, die Unsicherheit in Deutschland, durch die vielen Krisen in der Welt, das alles belastet die Psyche der Menschen zunehmend. Vor allem Depressionen und Angststörungen sind stark angestiegen. Menschen sehnen sich in dieser Welt nach Sicherheit, nach Beständigkeit. Die deutsche Band Silbermond, keine christliche Band, die schreibt, in ihrem Lied mit dem Titel Irgendwas bleibt, da heißt es, gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Gib mir einfach nur ein bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Und der Refrain endet dann mit, gib mir was, irgendwas, das bleibt. Die Frage ist nur, wer oder was kann uns denn Sicherheit geben? Wer gibt uns Beständigkeit und was bleibt am Ende denn? Interessant ist, dass auch die Band Silbermond darauf in ihrem Lied keine Antwort findet. Heute ist Ewigkeitssonntag, im Volksmund auch der Totensonntag genannt, in dem einem die Vergänglichkeit wieder ganz neu bewusst wird. Wo man auch derer gedenkt, die gestorben sind im letzten Jahr. Und man sieht es auch, wenn man raus in die Natur schaut, das Leben zieht sich zurück, die meisten Blätter sind gefallen, es wird dunkler, das Licht nimmt ab. Und man sucht nach einem Ort, der einem Geborgenheit, der einem Sicherheit gibt. Und das ist etwas, was auch uns Christen betrifft. Auch wir merken, dass uns Dinge verunsichern, dass uns Dinge beschäftigen. Die Lage in dieser Welt mit den Kriegen und Katastrophen, die scheinbar kein Ende nehmen. Die Lage in unserem eigenen Land, wo man nicht weiß, wie geht es da weiter. Die Sorge um die Zukunft, gesundheitliche Probleme bei einem selber oder in der Familie, bei lieben Menschen, wie wir es auch gerade gehört haben. Krisen im eigenen Leben, Krisen vielleicht auch in Beziehungen, Überforderungen im Alltag, so viele Dinge, die uns immer wieder neu herausfordern. Was hält uns da? Was gibt uns Sicherheit? Johannes schreibt einen Brief an die Christen im Ende des ersten Jahrhunderts. Und wenn wir uns die Lage der Christen dort anschauen, dann muss man sagen, auch die lebten in keiner rosigen Zeit. Auch sie lebten in einer Welt, die für sie oftmals bedrohlich war, die sie verunsicherte. die Gemeinde erlebte zunehmend Ausgrenzung, Abgrenzung bis hin zur Verfolgung. Die Juden lehnten die Christen ab, weil sie Jesus als ihren Erlöser, als den Messias angesehen haben. Die Römer lehnten die Christen ab, weil sie dem Kaiser nicht die Ehre gegeben haben, die der Kaiserkult vorschrieb. Innerhalb der Kirche machten sich falsche Lehren breit. Es gab immer wieder Irrlehren, die die Christen angegriffen haben. Viele dachten, Jesus würde bald wiederkommen. Aber es tat sich nichts. Die meisten Apostel waren bereits gestorben. Johannes war der letzte noch lebende Apostel. Und der Feind Gottes, der Widersacher, er versuchte damals und er versucht auch heute immer wieder diese Unsicherheit auszunutzen. Der Teufel wird in der Bibel auch als der Vater der Lüge bezeichnet, der versucht, die biblischen Wahrheiten zu verdrehen, uns zu verwirren und uns davon abzuhalten, im Glauben zu wachsen, Jesu Wirken zu erkennen und geistlich zu reifen. Und so schreibt der Apostel Johannes einen Brief an die Gemeinden, um ihnen Mut zu machen, um sie auf die ewigen Wahrheiten Gottes aufmerksam zu machen, um auf die Irrlehre, insbesondere die damals aufkommende Gnosis, einzugehen und dieser Lehre etwas entgegenzusetzen. Die Gnosis war die größte Irrlehre und der größte Angriff auf die grundlegenden christlichen Wahrheiten während der ersten drei Jahrhunderte der Christenheit. Das Wort Gnosis kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Erkenntnis. Und die Gnostiker, denen war es wichtig, dass sie eine höhere Erkenntnis hatten. Sie beanspruchten ein höheres Wissen für sich. Eine höhere Wahrheit, die nur denen bekannt war, die Einblick in die tieferen Zusammenhänge hatten. Es war fast so etwas wie eine Geheimlehre. Nur sie schauten hinter den Vorhang und wussten, was wirklich stattfand in der Welt. Und ihre Erkenntnis stand auch über der Wahrheit der Schrift. Und Johannes schreibt an die Christen, an die Gemeinden im ersten Johannesbrief im zweiten Kapitel ab Vers 12, wer mitlesen möchte, 1. Johannes 2, Vers 12. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Johannes schreibt an drei Gruppen, an die Kinder, an die Väter und an die jungen Männer. Und an jede Gruppe schreibt er zweimal. Jetzt können wir sagen, die Kinder sind rausgegangen, die jungen Männer und die Väter fühlen sich angesprochen und die Frauen können sich zurücklehnen und sagen, mich geht es nichts an, man kann das genauso auch für die jungen Frauen und die Mütter auf sie beziehen diesen Text und auch für sie ist da Wichtiges dabei. Für diese drei Gruppen hat Johannes jeweils ein bestimmtes Wort. Und in diesen drei Gruppen wird auch etwas deutlich von dem geistlichen Werdegang, dass wir als geistliche Kinder den Vater erkennen, dass wir dann wachsen im Glauben und dann später auch zu geistlichen Vätern und zu geistlichen Müttern werden dürfen. Und Paulus wiederum, er beklagt manchmal, dass er sagt, ich sollte euch eigentlich schon viel tiefere Weisheiten weitergeben, aber ich muss euch noch Milch geben wie kleinen Kindern, weil ihr im Glauben noch nicht so gewachsen seid. Und diesen Weg des Wachstums im Glauben zeichnet Johannes ein Stück weit nach. Der erste Punkt, geistliche Kindheit, bedeutet Vaterschaft erleben. Wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen, dann lernen wir Gott als unseren Vater kennen, der uns vergibt, der gut zu uns ist und der das Beste für uns möchte. Gott ist ein Vater, der uns bedingungslos liebt, der sich um mich sorgt, der nicht nach meinen Leistungen fragt, nicht danach fragt, was ich kann, sondern der mich einfach liebt und versorgt. Wenn wir kleine Kinder sehen, die können noch nichts leisten. Ich glaube, Philipp, ihr fragt nicht euren Filius, was bist du bereit zu leisten, damit du die nächste Mahlzeit bekommst? Wenn er etwas braucht, dann geben Eltern natürlich ihrem Kind das, was sie brauchen. Und Kinder, die fragen auch nicht unbedingt, ist es jetzt die richtige Zeit? Die schreien halt auch nachts um zwei los, wenn sie irgendwas brauchen. Und die schreien so lang und die Eltern sagen jetzt nicht, also horch mal zu, hast du mal auf die Uhr geguckt, melde dich in 4 Stunden wieder, dann können wir gucken, ob wir dir was geben. Eltern, auch wenn es manchmal fordernd sein kann, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich kriege das manchmal mit von Eltern, die sagen, es kann auch ganz schön hart sein, wenn so ein Kind dann mal die Nacht durchschreit. Oder wenn man dann vielleicht 2 Kinder hat und die sich auch abwechseln. Aber man macht es, weil man die Kinder liebt. Und man versorgt sie bedingungslos. Und das ist das Erste, was Gott uns geben will, wenn wir zum Glauben kommen. Und was wir erleben und erfahren dürfen, dass Gott ein Vater ist, der nicht fragt nach dem, was wir leisten, sondern der uns gibt, was wir brauchen. Manchmal können wir vielleicht noch gar nicht so genau artikulieren, was wir brauchen. Und im übertragenen Sinne schreien wir einfach los, aber Gott gibt uns, was wir nötig haben. Gott vergibt. Gott ist immer wieder bereit, uns neu anzunehmen, uns neu zu vergeben, wenn wir schuldig geworden sind. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Gott vergibt uns immer wieder neu und er fragt nicht, das wievielte Mal es ist und sagt, also jetzt habe ich es dir 20 Mal erklärt, jetzt habe ich es dir 30 Mal gesagt. Wir dürfen immer wieder neu kommen und er vergibt und er vergibt und er vergibt. Wir dürfen ihn als den Vater erkennen, der uns alles gibt, was wir brauchen. Da ist dieses Wort erkennen drin. Denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe es vorhin gesagt, mit dieser Gnosis, denen war die Erkenntnis so wichtig. Kommt in diesem Text dreimal vor, dieses Wort, ihr habt den erkannt. Erkennen meint hier nicht, dass ich jemanden auf die Ferne sehe und sage, ah, wer ist es? Ah, ich habe es erkannt, das ist der und der. Wir sehen in 1. Mose 3, Vers 1, da heißt es, Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward, weiß jemand? Schwanger. Also das war nicht so, dass Adam irgendwo durch den Wald lief und von weitem sah er eine Person auf sich zukommen und er sagte, Moment, wer könnte das sein, wer könnte das sein? Ah, ich erkenne sie, das ist die Eva. Und er freut sich und sagt, oh, das ist die Eva und er geht weiter. Und sie ward schwanger, da muss irgendwas vorgefallen sein. Man nennt es auch Liebe. Dieses Erkennen ist eine ganz tiefe, innige Gemeinschaft, die dort beschrieben wird. Und dieses Wort verwendet Johannes jetzt hier, wenn er sagt, ihr habt den Vater erkannt. Wir dürfen Gott in einer ganz tiefen, innigen Liebesbeziehung erkennen als der, der er ist, der für uns da ist, der sich um uns sorgt. Es ist für Kinder so wichtig zu erleben, dass sie bedingungslos geliebt sind, dass sie ein Vertrauen entwickeln können, dass Vater und Mutter für sie sorgen. Und so dürfen auch wir als geistliche Kinder erkennen, dass Gott als unser Vater da ist, wir ihm vertrauen können, er für uns sorgt und wir wissen, wir sind geliebt. Ich habe vor ein paar Wochen einen Artikel gelesen in einer auch nicht christlichen Online-Zeitschrift, da hat man berichtet über das Seehaus in Leonberg. Offener Strafvollzug für jugendliche Straftäter, ein christliches Werk. Der Tobias Merkle, der das gegründet hat. Und dort leben die jungen Straftäter im offenen Strafvollzug in Familiengruppen zusammen. Immer 5 bis 7 Straftäter, die mit einer Familie zusammenleben. Mit Vater, Mutter und Kindern. Und dort Familie erleben dürfen. Und sie berichten dort von einem jungen Strafgefangenen, Erim, so heißt er, und er sagte, es ist das Beste, was mir passiert ist, hier ins Seehaus zu kommen, dass er Familie erleben darf. Und er spricht über die 2 kleinen Kinder und er sagt, ja, die sind süß und wir können mit denen spielen, 1,5 und 5 Jahre alt, aber was viel wichtiger ist, ist, dass er sehen kann, wie die Eltern der beiden mit den Kindern umgehen. Er sagt, wir können auch sehen, wie Dominik und Tabea damit umgehen, wenn sie mal weinen. Und dann sagt er weiter, ich habe hier gelernt, dass es auch andere Reaktionen gibt, als ihnen gleich eine reinzuhauen. Dann heißt weiter, wegen seiner eigenen Erfahrung als Kind dachte er lange Zeit, das sei normal. Und es prägt einen Menschen, wenn er so aufwächst. Und dann wird beschrieben, wie er zum Straftäter wurde am Ende. Ich glaube aber, dass manche Menschen geistlich und seelisch auch nie eine glückliche Kindheit erfahren haben und dass es so wichtig ist, dass wir, wenn wir zum Glauben kommen, Gott als den erfahren, der uns in Anführungszeichen nicht gleich eine reinhaut, sondern der uns liebt, der uns umarmt, der uns tröstet, und der für uns da ist. Und dann spricht Johannes die jungen Männer an. Und ich möchte auch die jungen Frauen ganz bewusst damit reinnehmen. Und er sagt, ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Junge Leute wollen sich oft auch ein Stück weit abgrenzen gegenüber ihrem Elternhaus, gegenüber dem Gewohnten. Das führt bei manchen Eltern auch zu Kämpfen zu Hause, dass es nicht immer ganz leicht ist. Aber ich habe die letzten 5 Jahre liebend gern im 23 gearbeitet mit so vielen jungen Männern, jungen Frauen, die so voller Energie sind. Ich habe es ja vorher gesagt, kleine Kinder, Säuglinge, die fragen noch nicht nach dem, was um sie rum ist. Auch nicht unbedingt nach den Bedürfnissen der anderen. Wenn sie Hunger haben, dann schreien sie, egal wie viel Uhr ist. Junge Männer, junge Frauen, die entdecken auch ihre eigenen Gaben. Die entdecken ihre eigenen Möglichkeiten, die sie haben. Die entdecken auch, dass sie etwas tun können, dass sie auch einen Unterschied machen können. Und manchmal auch in einem gewissen Übermut zu sagen, wir wollen jetzt alles ändern, was die bisher gemacht haben, ist alles schlecht und wir müssen alles umkrempeln, alles ganz. Aber dieser unbedingte Wille, auch Dinge zu verändern, auch relevant zu sein, das zu erleben, diese geistliche Kindheit, diese Geborgenheit und daraus auch eine Kraft schöpfen, sagen, wir haben den Bösen überwunden, wir sind Gottes Kinder und dürfen aus diesem Wissen heraus auch losziehen in eine Welt, die Gott so sehr nötig hat. Und es war immer wieder genial, wenn wir jedes Jahr am Ende vom Schuljahr im Sommer die jungen Leute im 23 auch wirklich mit Gebet rausschicken konnten, die gegangen sind für ein FSJ, für ein Auslandsjahr oder sonst wohin, um einfach Gott zu dienen. Es war immer wieder ein großes Geschenk. Und so darf es auch sein, wenn wir im Glauben heranwachsen, dass wir unsere Gaben erkennen, dass wir aus der Sicherheit, aus dem Wissen heraus, wir sind geliebte Kinder Gottes, wir sind ganz fest bei Gott geborgen, hinausgehen können und anderen mit den Gaben, die wir haben, dienen können. Und dann sagt Gott auch diesen jungen Männern, sagt Gott auch jungen Männern und Frauen, das Wort Gottes bleibt in euch. Man könnte es besser übersetzen, das Wort Gottes wohnt in euch. Wenn meine Frau und ich in Urlaub fahren, dann gibt es viele Dinge, die bleiben in der Wohnung zurück. Möbelstücke. Wenn wir zurückkommen, in aller Regel steht alles noch genau an Ort und Stelle, wie es war, bevor wir wegfuhren. Die bleiben dort, wo sie sind. Außer man hat jemanden, der dort wohnt. Ich weiß, in meiner Jugend, als ich im Jugendkreis war, wir hatten einen jungen Mann, der ist dann nach London gezogen, der hat dort eine Arbeitsstelle gefunden und wohnte mitten in London. Und das war für die anderen jungen Leute attraktiv, weil in London mal Urlaub zu machen, wenn man da jemanden kennt, wo man sich einquartieren kann, das war dann besonders günstig und auch angenehm. Und wir hatten einen Roman, hieß der, der nach London gezogen ist, und ein anderer, Johannes, hieß der, der nahm die Möglichkeit an und hat da eine Woche Urlaub gemacht. Während der Roman morgens zur Arbeit musste, blieb der Johannes dort quasi wohnen. Also er machte dann auch seine Ausflüge tagsüber, aber der Roman erzählte dann, wenn er abends zurückkam, dass er dann festgestellt hat, in einem Abend seine ganze Wohnung war umgeräumt. Weil der Johannes hat gemeint, die Möbel, wie die angeordnet waren, das wäre nicht so ideal. Er hätte da eine bessere Idee und er hat alles umgeräumt. Der Roman war nicht so begeistert drüber, aber das passiert, wenn jemand wohnt, das sein kann, dass jemand, der wohnt, dort Dinge verändert. Und das Wort Gottes, wenn hier heißt, das Wort Gottes bleibt in euch, dann meint es nicht, dass das Wort Gottes in irgendeiner Ecke in unserem Herzen schlummert und dort drin ist. Und wir haben gesagt, ja, wir haben das auch, das ist dort, sondern das Wort Gottes wohnt und es lebt und es verändert Dinge in unserem Leben. Und so dürfen wir in dieser Freiheit mit dem Wort Gottes losziehen, wenn wir im Glauben wachsen, als junge Männer und Frauen im Glauben. Das muss auch gar nicht vom Alter abhängig sein. Erleben, was Gott in uns hineinlegt und aktiv werden und losziehen. Und das Dritte, dann spricht Paulus zu den geistlichen Vätern und ich sage auch geistlichen Müttern. Geistliche Reife, das ist der dritte Punkt, die Ewigkeit im Herzen haben. Johannes schreibt hier, ihr kennt den, der von Anfang an ist. Oder ihr habt den erkannt. Auch wieder diese Erkenntnis, der von Anfang an ist. Und er schreibt es zweimal. Also ich habe ja gesagt, jeder Gruppe schreibt er zweimal und den Kindern und den jungen Männern schreibt er jeweils ein bisschen was anderes. Er schreibt hier, ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Und dann später, ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Das könnte man sagen, dem Johannes ist halt für die Väter nichts anderes eingefallen. Und weil er jedem zweimal irgendwie was sagen wollte, hat er zweimal das Gleiche gesagt. Ich glaube, es war etwas, weil es eine besondere Eigenschaft ist von geistlichen Vätern und Müttern. Sie haben den erkannt, der von Anfang an ist. Dieses Wort von Anfang an, im Griechen steht da en archae. Das ist der Arthur, wird gleich wissen, wo das auch noch steht. Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort. So beginnt Johannes 1, das Evangelium von Johannes. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Da wird von Christus gesprochen, der im Anfang ist. Und es ist nicht der Anfang unseres Universums, der Anfang unserer Zeitrechnung, der Anfang von Adam und Eva, oder es ist der Anfang, der vor aller Zeit ist. Es ist der Anfang, der in aller Ewigkeit ist. Und er sagt, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist, der vor unserer Zeit bereits war und der heute der gleiche ist, wie er damals war und der in alle Ewigkeit der gleiche sein wird. Die Ewigkeitsperspektive in den Blick bekommen. Geistliche Väter und Mütter wissen darum, dass Gott der Ewige ist. Er hat die Ewigkeit bereits in unsere Herzen gelegt. Und so dürfen wir mit der Ewigkeit Gottes rechnen. Wir haben vorhin gesungen, er kommt bald und wir dürfen wissen, wir sind bereits jetzt Kinder Gottes. Und wir gehören bereits jetzt schon in sein Reich hinein. Wir sind bereits Erben und wir dürfen uns freuen darauf, dass Gott schon eine Wohnung bereitet hat. Das heißt nicht, Gott wird, wenn es dann mal so weit ist, eine Wohnung bereiten und dann mal gucken und sagen, oh, Wohnungsnot, wo finden wir jetzt noch ein Zimmer für XY? Jetzt ist der auch noch im Himmel, wo findet man da noch einen Platz? Nein, alles ist bereit. Und wir dürfen wissen, wenn wir kommen, dann wird uns Gott auch als seine Kinder mit offenen Armen empfangen und sagen, hier alles ist bereit. Und aus dieser Ewigkeitshoffnung zu leben und dann als geistliche Väter und Mütter Jüngere mit an die Hand zu nehmen, ihnen zu helfen, im Glauben reif zu werden und zu wachsen, sie zu begleiten und dann auch durch diese Ewigkeitsperspektive zu wissen, auch wenn im Hier und Jetzt manches nicht einfach ist, auch wenn im Hier und Jetzt schwere Dinge kommen, so wie es David auch sagt, auch wenn ich durchs finstere Tal gehen muss, so weiß ich, dein Stecken und Stab sind bei mir. Ich weiß, worauf ich zugehe. Ich weiß, Gott ist da und ich weiß, egal was passiert, Gott wartet auf mich. Einer hat mal gesagt, oh, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dann bin. Kind, junger Mann, junge Frau oder Vater oder Mutter. Das Tolle ist, wir dürfen alles drei sein. Es ist eine Entwicklung, wo das Erste nicht aufhört, wenn das Zweite kommt. Wir sind und wir bleiben die geliebten Kinder Gottes. Und diese Zusage Gottes bleibt bis ans Ende unserer Zeit. Wir sind geliebt durch und durch. Er will uns vergeben und er versorgt uns. Und wenn wir unsere Gaben und Möglichkeiten entdecken und die Welt in den Blick bekommen, dann darf auch das bleiben. Bis zum Ende. Auch wenn sich die Aufgaben verändern, so dürfen wir doch weiterhin bis zum Ende als Gottes Kinder in dieser Welt einen Unterschied machen. Und dann am Ende, wenn wir die Ewigkeit in den Blick bekommen, zu sagen, ja, und ich darf auch junge Menschen an die Hand nehmen, mit ihnen gehen, ihnen beistehen. Und ich muss nicht mehr alles erreichen. Jetzt dürfen auch in dem einen oder anderen Punkt die Jüngeren nachrücken. Weil ich weiß, mein Herr wartet auf mich. In dieser Zeit, wo sich die Menschen nach Beständigkeit sehnen. Ich möchte noch einmal das Lied vorlesen. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Gib mir einfach nur ein bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Gib mir was, irgendwas, das bleibt. Gott hat in Jesus Christus die Antwort gegeben auf all dieses Suchen, auf dieses Sehnen. Und wir dürfen, ich glaube gerade auch in dieser Zeit, in der so viel Unsicherheit herrscht, in der so viel Suchen, in der so viel Angst herrscht, diese Hoffnung weitergeben. Und ich freue mich, dass wir auch das Abendmahl feiern dürfen, indem wir die Gegenwart Gottes und die Ewigkeit ganz neu in den Blick nehmen. Ich möchte noch beten, ja lieber Herr, ich danke dir dafür, dass wir dich als liebenden Vater erkennen dürfen. Dass wir, egal wie lange wir im Glauben schon dabei sind, egal wie viel wir schon erlebt haben, jederzeit kommen dürfen und wissen, du vergibst uns auch zum 100., auch zum 1000. Mal. Du wartest mit offenen Armen, wenn wir kommen. Und du liebst uns durch und durch und gibst uns das, was wir brauchen. Und danke, dass du uns Gaben geschenkt hast, dass du Dinge in uns hineingelegt hast, mit denen wir ja die Welt in den Blick nehmen dürfen. Wo wir einen Unterschied machen dürfen. Wo wir von dir weitererzählen dürfen, wo wir Menschen weitergeben dürfen, wer du bist und was du bist für uns. Und dass du die Ewigkeit in uns schon hineingelegt hast, dass du auf uns wartest, dass du der Gleiche bist, der du am Anfang warst, vor aller Zeit, der du in alle Ewigkeit sein wirst. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Und danke, dass du hier und jetzt da bist. Amen.